Danke, Rolf, für deine Begrüßung. Wenn du das nicht extra gesagt hättest, ich hätte es gar nicht gemerkt. Denn in Heidelberg werde ich auch nicht extra begrüßt und ich fühle mich hier schon so zu Hause, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Lasst mich zu Beginn der Predigt beten. Ja, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir das einordnen sollen, dass du uns kennst. Ist es etwas, was uns beunruhigen sollte? Oder ist es etwas, worüber wir uns unbegreiflich freuen dürfen? Wir haben dir vorher Danke gesagt für das Liebeslied aus deinem Mund. Und das ist meine Bitte jetzt, dass du für jeden von uns ein ganz persönliches Liebeslied hast. Amen. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du gerne wissen, was Gott über dich denkt? Jetzt, in diesem Augenblick, wie er dich sieht. Also ich schon. Ich würde das brennend gerne wissen, weil hin und wieder habe ich nämlich so meine Probleme mit mir selbst. Vor allem dann, wenn mein Gewissen mich anklagt, weil ich mich wieder einmal daneben benommen habe und schuldig geworden bin. Schuldig in meinen Gedanken, in meinen Worten oder in meinem Tun. Ja, und weil ich dann von meinen Gedanken auf Gott schließe und mir vorstelle, so wie ich über mich denke, könnte ja vielleicht auch er über mich denken. Und dann stoße ich ziemlich schnell an meine Grenzen. Denn meine Vorstellungskraft reicht bei weitem nicht aus, mir vorzustellen, wie oder was Gott denkt. Wie sagt er denn selbst nochmal, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt er. Und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt er. Und dann bestätigt er mir, so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das können wir gerne auch ein bisschen personalisieren, persönlicher werden lassen, indem wir sagen, deine Gedanken, also als persönliche Anrede von Gott her so empfinden, deine Gedanken, sagt Gott, sind nicht meine und deine Wege auch nicht. Das ist grundverschieden. Mit anderen Worten, vergiss es. Lass es sein. Du brauchst es gar nicht erst zu versuchen. Meine Gedanken und meine Wege wirst du niemals begreifen. Doch dann stoße ich Gott sei Dank auf Worte wie die, die dieser Predigt zugrunde liegen. Und dann bin ich froh und erleichtert, dass Gottes Gedanken über mich dann doch kein Geheimnis sein müssen. Auch wenn sie so ganz anders sind als meine eigenen. Meine Frau Anni und ich schenken einander gerne Karten, mit denen wir unsere Liebe und Zuneigung zueinander ausdrücken. Karten, in denen wir einander sagen, was der andere uns bedeutet, was wir für ihn empfinden oder auch wie wir ihn sehen. Und manchmal, wenn wir abends zu Bett gehen, liegt dann so ein mit viel Liebe ausgesuchter Gruß auf dem Kopfkissen. Das machen wir nicht etwa nur bei besonderen Anlässen, wie Geburtstagen oder Ähnliches, dann, wenn man ohnehin eine Karte erwartet, sondern immer wieder einfach nur so, ohne besonderen Anlass. Mit viel Engagement und mit großer Freude sind wir ständig auf der Suche nach der Karte. Selbst im Urlaub kommen wir an keinem Kartenständer vorbei, ohne zu gucken, ob da nicht eine wunderschöne Karte dabei ist. Und wir suchen die Karte, die das ausdrückt, was wir füreinander empfinden. Wie die zum Beispiel. Ich liebe dich, weil niemand so lacht wie du. Niemand so redet und niemand so schweigt. Weil niemand so träumt wie du, niemand so liebt und niemand so lebt. Darum liebe ich nicht irgendjemanden, sondern dich. Schön, nicht? Könnte das nicht aus Gottes Feder stammen? Hast du noch Gottes Liebeserklärung im Ohr, in der er dir auf den Punkt gebracht zuspricht? Ich hätte jetzt gerne einige Namen genannt, aber dafür kenne ich euch nicht gut genug. Aber egal, wie auch immer du heißt, du bist gemeint, wenn Gott sagt, weißt du, wie gut es ist, dass es dich gibt? Weißt du, wie sehr ich mich über dich freue? Weißt du, dass ich dich über alles liebe? Und weißt du, dass du genau so geworden bist, wie ich dich mir immer vorgestellt habe? Anni hat jede Karte aufgehoben, die ich ihr einmal geschenkt habe. Und hin und wieder kramt sie sie hervor und lässt jedes liebevolle Wort noch einmal ihre Seele berühren. Das Wort, um das es heute Morgen geht, ist auch so eine Karte, wenn du willst. Eine Karte an dich oder an mich. Eine Erinnerung, wenn wir so wollen. Eine Erinnerung daran, dass wir von Gott geliebte und gewollte Menschen sind. Jeder Einzelne, so wie er ist. Und dass es gut ist, dass es uns gibt. Eine Erinnerung, die wir ebenfalls immer wieder hervorholen können. So oft wir wollen. So wie Anni die Karte. Besonders dann, wenn wir uns gar nicht geliebt fühlen. Wenn wir uns selbst nicht ausstehen können und diese hässliche Stimme in uns flüstert, glaubst du wirklich, dass Gott dich gebrauchen kann? Mach dir doch nichts vor, schau dich doch mal an. Wenn du sie auch kennst, diese Stimme, dann hör jetzt genau zu, was Gott dir zuflüstert. Wie das klingt, was ihn bewegt, wenn er an dich denkt. Mach dein Herz jetzt ganz, ganz weit auf, damit du es tief in dir drin hören kannst, was er dir sagen möchte. Mein geliebtes Kind, es mag sein, dass du mich nicht kennst, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und ich weiß, wann du aufstehst. Ich weiß, worüber du dich freust und auch, was dir Angst macht. Weißt du, alle deine Wege sind mir vertraut. Warum also sorgst du dich? Ich umgebe dich von allen Seiten und achte auf dich. Wohin du auch gehst, da bin ich auch. Ich bin bei dir. Dahinter steht unausgesprochen, glaube mir, dein Leben ist kein Zufall. Und deine Existenz ist kein Fehler, sondern volle Absicht, denn du entstammst meinem Herzen. Hast du gewusst? Hast du das gewusst, dass du ein Gedanke aus dem Herzen Gottes bist? Dass du ein Wunsch bist, den Gott sich selbst erfüllt hat? Als er dich schuf und als er dich heranwachsen sah, da freute er sich und sagte, das ist gut. Das ist gut gelungen. Du bist gut gelungen. Lieber Freund, wenn ich dir etwas geben könnte, dann würde ich dir jetzt die Fähigkeit geben, dich selber so zu sehen, wie Gott dich sieht. Jetzt in diesem Augenblick. Und welche Liebe und welche Freude er bei deinem Anblick empfindet, damit du erkennst, was für ein besonderer Mensch du bist. Der Vater im Himmel wollte dich. Und weil er Ja zu dir gesagt hat, gibt es dich. Nur darum bist du da. Und nichts und niemand auf dieser Welt hat das Recht und auch nicht die Macht, dir das streitig zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diesen Psalm lese, nicht nur mit meinen Augen, sondern vor allem mit meinem Verstand, mit meinem Herzen, dann schrumpfen die vielen Jahre, seit dieser Psalm niedergeschrieben worden ist, ganz schnell zusammen. So als wäre es gestern erst gewesen, als kämen sie direkt aus meinem Herzen. So aktuell sind sie und erscheinen sie mir. Fast jeden Vers kann ich eins zu eins auf mein Leben übertragen. Und vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich. Irgendwie sprechen diese Verse direkt in meine Lebenssituation hinein. Und nicht nur in meine. Viele Menschen finden sich in diesen wunderschönen Worten wieder. Da gibt es Verse, die Eltern gerne für ihre Kinder oder auch füreinander als Segensworte auswählen, weil sie ihre Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit so wunderbar ausdrücken. Von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten bist du umgeben, von Gottes Güte eingehüllt, wie in einen Mantel der Liebe. Andere wieder sind voller Dankbarkeit angesichts der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ganz gleich, wie alt du bist, Gott zählt nicht deine Jahresringe. Er sieht nicht deine Runzeln, sondern er sieht dein Herz. Apropos Herz, ist dir eigentlich bewusst, dass dein Herz in eben dieser Minute, wo du mir zuhörst, 5 Liter Blut durch deinen Körper pumpt? Durch ein Labyrinth von Adern mit einer Gesamtlänge von 100.000 Kilometern? In derselben Zeit reinigen deine Nieren circa 1 Liter deines Blutes. Von deinen etwa 15 Milliarden Gehirnzellen sind im Moment einige beschäftigt. Würde man dein Gehirn auseinanderfalten, würde es eine Fläche von circa 20 Quadratmetern ergeben. Und auf nur einem Quadratzentimeter deiner Haut liegen etwa 3 Millionen Zellen, die gerade viele unterschiedliche Empfindungen wahrnehmen. Allein schon diese Vorstellung ist gigantisch. Und wie viel mehr könnte ich aufzählen? Vom Denken, Fühlen, Tasten, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Atmen und so weiter. Bei jedem von uns läuft das alles doch ab, ohne dass wir überhaupt darüber nachdenken oder gar etwas dazu tun müssen. Es stimmt, wir sind wunderbar gemacht, Gottes Werk. Ja, sogar am Krankenbett finden Worte aus Psalm 139 ihren Platz und können gebetet werden, wenn angesichts der Not die eigenen Worte fehlen. Ich gehe oder liege, du siehst es. Du siehst es. Das heißt doch, du weißt, wie es mir geht. Du weißt, was ich fühle, wovor ich mich fürchte, worüber ich mich freue. Du kennst meine Hochs und auch meine Tiefs, meine Siege und sogar meine Niederlagen, meine Stärken und ganz gewiss auch meine Schwächen. Nichts bleibt dir verborgen. Mein ganzer Lebensweg findet unter deinem liebevollen Blick statt. Ja, sogar am Sterbebett vermögen diese Verse Trost zu spenden. Denn da steht, auch die Toten sind nicht von Gott verlassen. Würde ich im Totenreich mein Lager aufstellen, so wärst du auch dort. Dort wärst du auch. Ja, selbst dort, wo jede Beziehung ein Ende findet, bin ich immer noch bei dir, geborgen für immer. Weil Gott das Licht des Lebens ist, das alle Finsternis durchbricht. Und dann ist da natürlich noch das fassungslose Staunen über Gott selbst und sein unergründliches Wesen, sein Wirken und Handeln. Wie kostbar sind deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele. In dieser ersten Hälfte des 139. Psalms finden wir ein uneingeschränktes, ein unendliches und vertrauensvolles Ja zum Leben und eine vertrauensvolle Hinwendung zu diesem herrlichen und großen Gott. Der Beter weiß sich sicher und vollständig aufgehoben. Er weiß sich getragen, gekannt und geliebt. Herr, du hast mich erforscht, sagt er, und erkennst mich ganz genau. Du liebst mich. Wie dem in die Irre gegangenen Schaf bist du mir gefolgt und hast mich zu dir zurückgeholt. Wie den verlorenen Sohn hast du mich in deine Arme genommen. So wie ich bei dir ankam, zerlumpt und voller Schmutz. Und du hast mich wieder rein gemacht und hast mir Kleider des Heils angezogen. Du kennst mich und du verstehst mich. Mehr, als ich mich selbst jemals zu verstehen vermag. Liebe Freunde, verstanden zu werden ist wichtig, weil daran hängt auch das wichtige Gefühl, angenommen zu sein, das Gefühl, etwas wert zu sein, für jemanden wichtig zu sein. Wie weh tut es, wenn wir merken, der andere versteht mich gar nicht, er kennt mich gar nicht wirklich, er weiß gar nicht, wer ich im tiefsten Herzen bin, er verkennt mich und weiß nicht, wie ich es meine und was in mir vorgeht. Gott, du hast mich erforscht, du kennst mich und du verstehst mich, selbst da, wo ich mich selbst nicht mehr verstehen kann. Und du bist und bleibst bei mir, lässt mich nicht mehr los. An Gott zu glauben, der uns ganz genau kennt, versteht und liebt, das heißt, der auch unsere Fehler, unsere Versäumnisse, unsere Hoffnungen und Träume verstehen und einordnen kann und sich nicht von uns abwendet. An diesen Gott zu glauben, ist ein großer Trost im Leben und im Sterben. Oder wie es der Psalmdichter sagt, ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis, zu hoch, als dass ich es begreifen könnte. Der Psalm preist nicht nur das umfassende Verstehen Gottes, sondern auch seine umfassende Präsenz, dass es nämlich keinen Ort gibt, an dem Gott nicht ist. Ja, dass er den Menschen überall hin begleitet. Und sogar die bedrohlichen Orte, die Finsternis, die Nacht, Nacht auch im übertragenen, im geistlichen Sinne, die Angst und Not verlieren ihren Schrecken im Licht Gottes. Ja, für dich wäre tiefste Finsternis so hell wie das Licht. Lieber Freund, Gott will dir zu einer solchen Erfüllung werden, wie du es dir niemals zuvor zu träumen gewagt hast, wenn du dich von ganzem Herzen darauf einlässt und dich ihm zuwendest. Wenn du begreifst, dass dieser allmächtige Gott in seiner Liebe zu dir so weit gegangen ist, dass es ihn nicht länger in der Herrlichkeit hielt, sondern dass er dir in Jesus Christus ganz persönlich begegnet, um dir den Weg zu zeigen, den Weg zurück ins Vaterhaus. Bis hierher ist dieser Psalm ein Lobgesang auf die unfassbare Nähe Gottes zu seinen Menschen. Wenn man ihn hört oder liest, könnte man meinen, Gott unmittelbar an der nächsten Ecke zu begegnen, so persönlich, so nahe ist er. Doch, liebe Geschwister, ich will es euch nicht ersparen. Diese ersten Verse lassen sich auch anders lesen. So, dass nicht das Staunen, sondern das Erschrecken die Lesart und das Verstehen vorgibt. Nicht die Sehnsucht, sondern die Furcht und das Misstrauen. Die Worte des Psalms erinnern auf erschreckende Weise daran, was jetzt schon lange Zeit durch alle Medien geistert. Wir werden abgehört. Wir werden beobachtet, bespitzelt, ausspioniert, von allen Seiten durchleuchtet, bis hinein in unsere sogenannten sozialen Netzwerke, denen wir uns so gerne und so unvorsichtig anvertrauen. Oftmals wissen andere über unsere Vorlieben und Abneigungen besser Bescheid als wir selbst. Wir werden erforscht, ob wir gehen, stehen oder liegen. Und das ist kein gutes Gefühl. So kann man diesen Psalm auch lesen. Ich weiß, den US-Geheimdienst und Gott miteinander vergleichen zu wollen, ist schlichtweg absurd. Aber so kann man Gott sich auch vorstellen. Mit so einem bedrohlichen Gottesbild im Kopf können wir leider auch durchs Leben gehen. Und gerade fromme Menschen sind hier ganz besonders gefährdet. Es gibt Menschen, die erzählen, dass ihre Eltern Gott als Druckmittel bei der Erziehung eingesetzt haben. Gott, der überaus strenge Himmelspolizist, der Allessehende, der Alleswissende, der dem nichts entgeht, dem nichts verborgen bleibt, vor dem man sich nicht verstecken kann, der immer und überall da ist. Dahinter steht ein anderes Bild von Gott, als das, was David uns hier vermitteln will. Vielleicht sollten wir uns auch hin und wieder der Frage stellen, welches Bild von Gott habe ich eigentlich? Ich bin dankbar, dass die Bibel uns auch so etwas nicht verschweigt. Dass Gottes Erkenntnis und Gottes Nähe für manchen durchaus eine Last sein können. Ungeschönt erzählt sie stellenweise von Menschen, die die Gottesnähe genauso empfunden haben. Nichts wird verheimlicht oder schön geredet. Da klagt zum Beispiel Hiob: Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg? Und warum lässt du mir keinen Atemzug Ruhe? Hiob versteht Gott nicht mehr und will von ihm nur noch in Ruhe gelassen werden. Diese Verse des 139. Psalms können zum Beispiel auch als verzweifelter Ausruf des Propheten Jona gelesen werden. Jona, der, wie ihr wisst, von Gott beauftragt worden war, nach Ninive zu gehen, dort aber auf gar keinen Fall hin wollte. Vielleicht hat er ja auch so gerufen: Wohin kann ich gehen? Wohin kann ich fliehen, Gott, um dir zu entkommen? Um dann am eigenen Leib zu erfahren, dass er eben nicht fliehen kann. Nicht einmal in die Tiefen des Meeres. Selbst dort läuft er Gott direkt in die Arme. Ein Fisch kommt, verschluckt ihn im Auftrag des Höchsten und bringt ihn zurück auf den Weg des Herrn. Die Erfahrung, dass Gott überall ist, im Himmel und bei den Toten, am äußersten Ende des Meeres und auch in der finstersten Nacht, das muss nicht ein Trost sein. Das kann auch als Bedrohung erfahren werden. Doch von diesem bedrohlichen Gottesbild und dieser bedrückenden Lesart befreit der Psalm Gott sei Dank selbst. Gottes Erforschen und Erkennen des geliebten Menschen und nicht zu vergessen, seine Liebe wird als Wunder, als unfassbares Wunder bezeichnet. Aus diesem Psalm spricht keine Angst vor Bespitzelung, sondern das Staunen über Gott, der uns so nahe kommt. Gott ist keine überaus wachsame Instanz, sondern ein Gott, der sich mit dem Menschen, den er über alles liebt, auf ewig verbindet, unauflöslich. Das große Staunen über Gott und den Schöpfer und dich, sein einzigartiges Geschöpf, wird in Worte gefasst. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür. Mit diesen Worten könnte der Psalm enden. Nach dem staunenden Ausruf über Gottes zahlreiche und kostbare Gedanken. Das Gefühl, rundherum geborgen und behütet zu sein, ist perfekt. Und wir könnten jetzt beschenkt und glücklich nach Hause gehen und alles wäre gut. Doch wie immer, Gottes Wort speist uns nicht mit Halbwahrheiten ab. Plötzlich und völlig unerwartet und irgendwie gar nicht zum Text passend, setzt der Psalm noch einmal neu an, bringt quasi eine neue Melodie hinein und klagt. Klagt über die, die diesen herrlichen Gott nicht achten und seinen Namen missbrauchen. Ach Gott, dass du die töten würdest, die sich dir widersetzen. Plötzlich werden die Geborgenheit und die innige Gottesbeziehung aufgerissen und es tauchen Feinde auf. Missbrauch, das Böse und Hass. Es wird nicht deutlich, woher das kommt und ob hier eine konkrete Situation gemeint ist. Mein erster Impuls beim Lesen dieser Verse war, die passen jetzt gar nicht hierher. Die lasse ich lieber weg. Die stören nur dieses wunderschöne, harmonische Gottesbild. Das zieht mich nur runter. Das stört meine Andacht und das stört mein Staunen über die Wunder Gottes. Das waren so meine ersten Gedanken. Mein zweiter Impuls war dann aber doch ein anderer. Diese Verse stehen nämlich nicht ohne Grund hier. Sie machen nämlich deutlich, dass auch das Geborgene, das von Gott getragene, von ihm begleitete und getröstete Leben nicht frei ist von Konflikten und Bedrohungen. Mit diesen Versen dringt auf einmal die weite Welt in den Psalm hinein. Das Leben ist nämlich nicht nur ein Wandern auf sonnigen Höhen, es ist auch das andere, das Bedrohte, das Verletzliche, das in seiner Existenz in Frage gestellte Leben. Die Feinde, die uns bedrohen, die uns in Frage stellen und von denen hier die Rede ist, können dabei ganz unterschiedliche Gestalt haben. Das können Ängste und Zweifel sein, das können Krankheit, Tod und Heimatlosigkeit sein, das können Hoffnungslosigkeit und Gewalt sein. Oder auch Streit und Respektlosigkeit. Und wer würde es nicht verstehen, wenn wir uns angesichts solcher Feinde von Gott abwenden und an seiner Nähe zweifeln würden und fragen, wo bist du gerade, Gott? Ich kann dich nicht verstehen. Hast du mich vergessen? Doch wer von ganzem Herzen mit Gott verbunden ist, wendet sich im Angesicht der Feinde, im Angesicht des Konfliktes nicht ab, sondern er sucht, erwartet und fordert Gottes Nähe umso dringlicher. Er erwartet seinen Beistand jetzt erst recht. Um den rechten Umgang mit seinen Feinden zu finden. Erforsche mich, erkenne mich, prüfe mich, leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. So endet dieser Psalm nicht in einer unrealistischen und aufgesetzt wirkenden, harmonischen, süßlichen und vielleicht sogar irgendwie selbstgerechten Gott-Mensch-Verquickung, sondern mit der Bitte des Menschen, mit unserer Bitte um Erkenntnis, gerade auch um Selbsterkenntnis. Aus den letzten Worten des Psalms spricht die Hoffnung, dass Gottes Nähe hilft, den Weg zu sich selbst und den richtigen Weg zum Leben zu finden. Denn dann fangen wir an zu verstehen, wer wir sind, warum wir hier sind und welche Bestimmung Gott für uns bereithält. Ich denke, eine Hilfe bei unserer Frage, wie Gott uns sieht und welche Gedanken er sich über uns macht, wird es immer wieder sein, innezuhalten, still zu werden, zu hören und zu staunen. Vielleicht ja mit Hilfe dieses Psalms. Wer in diesem Bewusstsein und mit diesem Staunen lebt, der ist nach Hause gekommen, ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Der ist am Ziel seiner Träume angelangt, auch wenn er noch immer unterwegs ist. Menschen wie David, mit einer Biografie voller Brüche und doch ein Mann nach dem Herzen Gottes, sind der Beweis dafür, dass es Gottes Gnade mit uns allen schafft, selbst mit dir und mit mir. Denn dein Wert, unser Wert, wird von Jesus Christus her definiert und nicht von uns selbst. Er hat dich geschaffen, weil er sich an dir freut und weil er große Pläne für dich hat. Du bist gesundheitlich angeschlagen, du machst dir Sorgen um deine Kinder oder um deinen Partner, du sorgst dich um deinen Arbeitsplatz, du erlebst mehr Niederlagen als Siege. Es gibt Kräfte, die dir die Luft zum Atmen rauben und dich von Gott wegziehen wollen. Das mag alles sein. Das alles ist möglich. Doch eins ist gewiss: die Liebe Gottes. Gewiss ist auch, dass dich all das nicht trennen kann von der Liebe Gottes. Dass dich nichts, aber auch gar nichts von seiner Liebe trennen kann. Unsere Schuld tötet das Leben, das ist wahr. Aber es gibt eine unendlich viel größere Macht, die Vergebung durch Jesus Christus. Das ist ja gerade das Herrliche an Jesus, dass er uns die Last der Vergangenheit nimmt und die Tür in die Zukunft weit aufstößt. Bitterkeit, böse Erfahrungen, die Angst vor ungewisser Zukunft, all das ist zwar möglich, aber es vermag nicht, dich von Gottes Liebe zu trennen, niemals. Mache dir immer bewusst, du bist gewollt dort, wo du herkommst. Und wo du hingehst, dort wirst du erwartet. Ich bin überzeugt, so beschreibt es der Apostel Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns jemals von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gewisser als der Tod ist Gottes Liebe in Jesus Christus. Zuverlässiger als Engel und Mächte und Gewalten ist sie. Nichts. Nicht das, was in meiner oder deiner Geschichte jemals geschah und nicht das, was möglicherweise noch kommt. Keine Höhen und keine Tiefen, kein Mensch und keine andere Kreatur können dich jemals von seiner Liebe trennen. Denn er sieht dich so, wie du einmal sein wirst. Er kennt dich vom Anfang her. Und seine Liebe und Barmherzigkeit sind mächtig genug, dich voll und ganz in das hineinzuführen, was du laut seinem Plan sein sollst. sein über alles geliebtes Kind. Jesu Jünger waren junge, törichte Fischer, aber er sah in ihnen reife und weise Apostel. Er wusste, seine Liebe und Barmherzigkeit würde sie verwandeln. Und auch dich wird sie verwandeln, wenn du es ihm gestattest. Jesus weiß, was für Gedanken der Vater hatte, als er dich schuf. Und wenn du auf ihn hörst, wird er es dir zeigen. If you don't believe miracles, perhaps you have forgotten you are one. Wenn du nicht an Wunder glaubst, dann hast du vielleicht vergessen, dass du selbst eines bist. Ach ja, was ich noch sagen wollte, manchmal lässt sich Gott schon in die Karten gucken, was seine Gedanken über uns, über dich und über mich betrifft. Er sagt, ich weiß genau, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Amen.